Luftpost von Sven Rentschler, der Podcast, bei dem es um gesunde Luft geht. Ich stelle euch hier neue Technologien, interessante Persönlichkeiten und smarte Produkte vor, die uns dabei helfen, damit wir alle auch zukünftig noch saubere Luft atmen können. Luftpost Episode 22. Hallo zusammen, heute sind meine Gäste Peter Köhn und Sascha Kesch von der Handelsvertretung Kess & Köhn. Beide sind Vertriebsexperten aus Bayern und aus dem Maschinenbaubereich. Sascha und Peter, willkommen zum heutigen Luftpost-Podcast und vielen Dank, dass ihr euch heute bereit erklärt habt, über eure Vertriebstätigkeit im Maschinenbau heute zu berichten. Grund der heutigen Luftpost-Podcast Podcast-Episode ist das 25-jährige Betriebsjubiläum von Kess & Köhn. Nochmal willkommen, Sascha, willkommen, Peter, hallo.
Hallo, schönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung, Sven. Freut uns, dabei zu sein.
Grüß dich, Sven, hallo.
Ja, gerne und freut mich, dass wir den Podcast heute zu eurem 25-jährigen Jubiläum aufzeichnen. Aber bevor wir dann darüber berichten und reden, stellt euch zunächst mal bitte kurz vor, sogenannte kurze Elevator-Pitch. Vielleicht zuerst Sascha, dann Peter.
Ja, hallo, also mein Name ist Sascha Kess. Bin jetzt junge 52 Jahre alt. geboren in Berlin, tätig und wohnhaft in Haßfurt, das ist in Bayern, im schönen Unterfranken. Ja, vielleicht noch ein bisschen für mich persönlich, ein bisschen Hobbys oder so, was ich tue. Ich bin sehr leidenschaftlich bei der Feuerwehr in Haßfurt, das ist seit 1989. Das ist so für mich der Ausgleich, sage ich mal, zu dem ganzen geschäftlichen Stress, den wir ja teilweise haben. Ja, bin verheiratet, habe eine Tochter. Bin auch sehr gerne noch im Urlaub. Das ist vielleicht auch die Frage, wie es zu Kess & Köhn gekommen ist.
Ja, danke, Sascha. Und Peter?
Ich bin der Geschäftspartner von Sascha. Mein Name ist Peter Köhn. Bin jetzt seit 40 Jahren im Maschinenbau im Außendienst unterwegs und dann wohnhaft in Haßfurt geblieben, nach meinem Studium in Schweinfurt. Und da habe ich den Sascha kennengelernt und wir haben dann vor 25 Jahren Kess & Köhn gegründet, weil wir uns zusammengetan haben. Ich wohne im schönen Oberfranken, habe dadurch, dass ich zwei Kinder habe, dann mein Haus hier verlassen müssen, da es zu klein war. Bin dann wieder in meine alte Heimat gezogen, muss also jeden Tag nach Haßfurt fahren oder wie gesagt Außendienst in Bayern machen und bin verheiratet und Hobby, die hat man sehr wenig Zeit, also auch Reisen natürlich, mit dem Wohnmobil sehr gerne und da packt man mittlerweile das Motorrad, wo man früher gefahren ist, damit hinten drauf, weil man im Alter einfach nicht mehr diese Riesen machen kann. Ja, und mein Hobby waren schon immer die Umwelttechnik. Also unumwunden muss ich das zugeben. Das macht mir immer noch unheimlich Spaß.
Ja, das wär jetzt meine nächste Frage gewesen. Ihr seid ja seit Jahrzehnten praktisch unsere Vertriebspartner für ganz Bayern, für den Maschinenbau. Aber ich sage mal, Werkzeugmaschinen, Maschinenbau, Lüftungstechnik sind ja zwei Welten, wenn ihr vielleicht da mal zum einen was erzählen könnt, wie ihr seid Maschinenbauer oder seid ihr Maschinenbauer und wie seid ihr zur Lüftungstechnik gekommen und wie hat es angefangen mit uns? Ja, wenn ihr vielleicht erst Peter, dann Sascha was dazu sagen wollt, zu dem Werdegang.
Mein Vater, das war Manfred Köhn Werkzeugmaschinen. Wir waren ansässig früher in München. Und als ich noch 7 oder 8 Jahre alt war, war ich schon eigentlich auf den Messen dabei und habe den Kunden meines Vaters den Kaffee serviert. Also er ist seit 1956 war er im Vertrieb von großen Maschinen tätig, in Gesamtbayern, als Handelsvertreter für tschechische Werkzeugmaschinen. Das hat er 56 Jahre lang gemacht, bis 2001. Nee, Moment, wenn ich es falsch rechne. 55 Jahre. Bis 2001 und ich habe dadurch natürlich immer beschlossen, den gleichen Beruf, ich wollte immer den gleichen Beruf machen wie mein Papa und bin dadurch zum Maschinenbaustudium nach Schweinfurt gekommen, nach einer Lehre, also klassischen Lehre zum Werkzeugmacher in Schweinfurt studiert. Und dann hat mich ein großes Handelshaus im Werkzeugsektor direkt vom Studium engagiert in Vertrieb für Gesamtbayern. Das war 1992. Und dort habe ich dann eigentlich da gab es eine Umwelttechnikabteilung. Und entgegen der Wünsche der Verkaufsleiter habe ich immer sehr, sehr guten Umsatz mit in dem Programm befindlichen Absauganlagen gemacht. Es war eigentlich ein Hauptumsatzträger für dieses Gebiet. Und das war nicht gern gesehen, aber ich habe da halt ein Hobby entwickelt. Und dann irgendwann mal hat man gemerkt, hoppala, da gibt es auf dem Markt Tendenzen Richtung, ich sag mal, Hüller-Hille war das. Das war das erste Bearbeitungszentrum, Horizontalbearbeitungszentrum, die dann eine Motorspindel eingebaut haben mit 20.000 Umdrehungen und 30 Bar Druck. Und da sind dann sämtliche Absauganlagen innerhalb von einer halben Stunde voll gewesen und abgesoffen. Und da kamen dann die ersten Probleme, die eben ein, ich sag mal, sehr breit aufgestelltes Handelshaus mit einem großen, dicken Katalog technisch nicht mehr lösen konnte. Und so bin ich dann zu dir gekommen.
Okay, okay. Und das war dann auch die Zeit, wo dann ein Jahr später Sascha wo deine Vertretung Köhn zu Kiss & Köhn wurde.
Richtig.
Und einer der Triebfedern war das praktisch immer der Balanceakt, auf der einen Seite Werkzeugmaschinen, auf der anderen Seite Lüftungstechnik. Also die Luftreinhaltung einer Werkzeugmaschine ist klar, ist im weitesten Sinne Maschinenbau einerseits, auf der anderen Seite sind sie aber trotzdem komplett unterschiedliche Welten. Oder wie war das oder wie ist das nach wie vor heute für euch?
Das Interessante ist, in der Automotive-Industrie hat man eine ganz, ganz klare Trennung. Also das kann man in der Mitte durch eine Halle durchschneiden. Unten ist die Abteilung Werkzeugmaschine, die zerspannt, die hat Emulsionsnebel, die hat, das ist mein Metier, damit bin ich groß geworden, das kann ich. Und als ich dann zu dir gestoßen bin, hatte ich immer Probleme mit den Lüftungsbauern, den Planern, den Handwerkern, die oben die Halle planen. Also Architekten, die sagen, okay, ich plane eine gesamte Halle. Und da werden Elemente eingebaut zur Abscheidung von ich sag mal, Aerosolen, von Staub, von alles, was in der Halle entsteht. Und da habe ich dann gemerkt, die Architekten legen sehr wenig Wert drauf, was in der Halle passiert, sondern die planen ihren Bau und machen da eine Zug- und Abluftanlage rein. Was dann da später reinkommt, ob das, ich sag mal, ein Briefversandzentrum oder ein Spediteur oder eine mechanische Fertigung, egal für was, oder ein Schokoladenfabrikant reinkommt, Lebensmitteltechnik, das war den Architekten wurscht. Aber da hatte ich praktisch keinen Bezug dazu. Und da kommt der Sascha eigentlich ins Spiel, weil der kommt vom Vertrieb her, das kann er dann von seiner Seite aus erzählen, er war mehr handwerkslastig. Und da haben wir uns dann zusammengetan und gesagt, komm, ich musste dann irgendwann, mein Vater ist 2001 in Rente gegangen. Es war genau der Zeitpunkt, also kurz vorher gab es Kess und Köhn. Mein Vater ist 2001 in Rente gegangen und dann wurde diese große Vertretung für Werkzeugmaschinen frei. Und dann war ich eigentlich gezwungen, das zu übernehmen, weil sonst wäre es weg gewesen. Es ist eine sehr gute Vertretung gewesen. Und da war ich natürlich dann voll beschäftigt mit Werkzeugmaschinen und ich verkaufe ja nach wie vor auf diese Maschinen meine Absauganlage. Oder ich habe auch den Kontakt zu diesen Werkstätten, zu den Fertigungen, wo ich meine Absauganlage verkaufe. Aber ich habe natürlich nur zwei Hände und bin nur ein Mann. Und deshalb war die Synergie zum Handwerk mit Sascha natürlich hervorragend.
Aber das heißt, so wie wir bei uns im Hause, sage ich mal, unsere zwei Welten ein Stück weit haben, die Küchenlüftung, Lebensmittelindustrie auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Werkzeugmaschinenbau, sagen wir mit der Technik, technologisch viel Gemeinsamkeiten, aber trotzdem zwei Welten. So habt ihr das dann bei Kiss & Köhn praktisch auch aufgeteilt mit einerseits die Weltwerkzeugmaschine und auf der anderen Seite die Welt, ihr nennt es nicht Lüftungstechnik, sondern Umwelttechnik, glaube
ich. Ja, genau so kann man es sagen. Das war auch die beste Entscheidung, die wir im Jahr 2003 oder 2004 was dann auch getroffen haben. Wir hatten ja vorher noch eine Handelsabteilung bei uns, also wir haben so ganz klassisch, wo ich herkomme, Befestigungstechnik verkauft, Dübel, Handwerkzeuge, Elektrowerkzeuge etc. Hat einen eigenen Außendienst und haben dann bei uns in der Region, sage ich mal, P2P zu den Handwerkern diese ganzen Produkte verkauft. Und irgendwann kam dann die Spezialisierung, so wie es der Peter jetzt schon gesagt hat, dass wir gemerkt haben, dass es ja auch sehr zeitintensiv ist, wenn du bei Architekten und Planer bist. Muss vielleicht für die Architekten ein bisschen das Kreuz brechen, also nicht, dass es denen egal war, was sie in der Region machen.
Nein, nein.
Sondern es ist 25 Jahre her, stand, es gab nicht auf dem Markt. Es gab ja diese Technik noch nicht, dass man sagt, man tut bei modernen Werkzeugmaschinen Abscheider einbauen, damit ich die Aerosol aus der Luft raushole. Und haben wir gemerkt, dass es ein Riesenfeld ist. Und dann haben wir beide uns dann so entschlossen, wir trennen das Ganze ein bisschen auf. Das eine spezialisiert ist auf die Werkzeugmaschinen. Das ist der Peter und ich mich halt im Bereich Umwelttechnik angenommen habe. Bis dato, für 25 Jahre, keine Ahnung, was ich da mache. Du hast erstmal so eine Blechkiste gesehen und wenn die laden, was wollt ihr alle von mir? Ich habe Elektrowerkzeuge verkauft, ich habe irgendwelche Typen und Schrauben verkauft, aber sicher keine Absaugelangen für Werkzeugmaschinen. Also war für mich am Anfang auch nicht ganz so einfach. Du kannst dich erinnern, wir hatten dann vor langer Zeit dann diese Schulung bei euch im Werk gemacht, die mir dann auch ein bisschen so die Augen geöffnet hat. Also ich habe viel von Peter gelernt, praktisch beim Kunden draußen, wir sind sehr viel gemeinsam gereist. Aber dann auch die Schulung und so ist mir diese Lüftungstechnik natürlich auch immer näher gekommen, immer intensiver. Sodass wir, sage ich mal, dann auch da unsere Erfolge gehabt haben, den Kunden, die Planer, Architekten, dann auch dementsprechend gut beraten zu können, damit diese Probleme, die bis dato gar nicht wussten, wie sie lösen sollten, jetzt auch damit dementsprechend gut lösen konnten.
Und wie siehst du das denn, Sascha, nach mehr als zwei Jahrzehnten, so wie du vor über 20 Jahren dich praktisch in die Lüftungstechnik eingearbeitet musstest? Wie ist dein Gefühl, so ist das mittlerweile 20 Jahre später im Werkzeugmaschinenbau, sage mal, akzeptierter, bekannter die Lüftungstechnik oder ist das immer noch, sage mal, Woche für Woche, Tag für Tag Aufklärungsarbeit und relativ wenig Aufklärung vorhanden? Wie würdest du das einschätzen?
Also ich würde mal sagen, das Thema ist mittlerweile allgemein bekannt. Es wird auch sehr gut angenommen, gerade aktuell in den letzten Jahren, sage ich mal, ganz stark vielleicht durch Corona, muss man ganz klar sagen.
Dass man nicht mehr erklären muss, was ein Aerosol ist beispielsweise.
Ja. Also wenn es zu Kunden geht, da merke ich, oder aus dem privaten Bereich, man hat ja mittlerweile 80 Millionen Spezialisten, was Aerosolgrößen, Tröpfchengrößen und Viren angeht. Da ist die Aufklärungsarbeit ein bisschen einfacher geworden, die Thematik ist im Vordergrund gerückt, dass es im Gesundheitsschutz geht. Wir machen nichts anderes wie Mitarbeiterschutz. Der, wo eine Maschine ist oder in der Werkhalle ist, also dementsprechend sagen wir, Gesundheitsschutz ist ja fast der einzige Grund, warum wir es machen. Klar, es geht um ein bisschen Maschinenschutz und Anlagenschutz, aber der Hauptgrund, was wir tun, ist ja der Personenschutz, der Mitarbeiterschutz. Und da ist die Thematik mittlerweile, sage ich mal, sehr gut angekommen. Was ich merke von der Tendenz her, sage ich mal, früher ist das Ganze sehr professionell und auch sehr fundiert dargelegt worden. Mittlerweile, sage ich mal, durch gewisse Marktbegleiter, die draußen rumschwirren, kommt es manchmal mehr so vor, Haustür zu Haustür Geschäft, wie Anlagen und wie diese Technik verkauft wird. Also nicht mit technischen, fundiertem Wissen, sondern eigentlich nur primär, ich verkaufe dir eine Anlage, egal was, wird schon irgendwie funktionieren. Und das ist schon
ganz ähnlich, wie wir es in der Pandemie bei den privaten Virenluftreinigern erlebt hatten. Sagen wir irgendwann, die Gier ein bisschen Sinn auffrisst und viel zu viel versprochen und vereinfacht wird.
Ja, man darf auch eins nicht vergessen, laut Maschinenrichtlinie, EU-Maschinenrichtlinie, ist eine Absauganlage mittlerweile die Vorbereitung zur Installation einer Absauganlage für den Maschinenhersteller vorgeschrieben.
Mhm.
Also, viele wissen das gar nicht, aber es muss irgendwo eine Öffnung sein und ein elektrischer Anschluss, wo ich ein solches Gerät installieren kann. Und wie der Sascha schon richtig sagt, die Leute wissen das mittlerweile. Die wollen, also wenn sie jahrelang an dieser Maschine stehen, die wollen das nicht mehr einatmen. Und da kommt dann irgendjemand und sagt, komm zum Alibi, hier eine viereckige Blechkiste drauf für 2000 Euro auf diese Riesenmaschine, dann hast du dem Gesetz Genüge getan, so auf die Tour. Und so einfach ist es halt nicht, weil jeder Zerspanungsprozess, jetzt komme ich als Zerspaner wieder, wir haben jetzt in Deutschland mittlerweile keine Aufmaße mehr. Die Tendenz geht zum 3D-Druck. Wir kriegen immer mehr Aluminium-High-Speed-Fertigung, also das sind Spindelumdrehungen bis 30.000 mit 80 Bar Innendruck. Wir haben Drehmaschinen, die werden immer größer. Man muss sich mal vorstellen, was eine Planscheibe, die einen Meter hat, wenn die 80 Umdrehungen macht, was die für Umfangsgeschwindigkeiten außen erzeugt und wie das Aerosol dort dann mechanisch in die Dampfphase gedrückt wird. Also man muss sich ja vorstellen, so ein Tröpfchen wird ja nicht wie auf dem Kochherd irgendwo heiß gemacht, dass da oben Dampf dann rauskommt, dass ich Dampftröpfchen habe in der Luft, die ich dann irgendwie wieder auskondensieren muss. Nein, wir haben ja eine Energie, die diesem Tropfen zugeführt wird, der zerkleinert sich in kleinste Partikel und dann kann ich nicht einfach sagen, ich mache da oben irgendeinen Filter drauf mit einem HEPA-Filter, ja, 99,997% filter ich ab, da oben kommt saubere Luft raus. Wunderbar. Das funktioniert vielleicht 3 Wochen, dann ist dieser Filter voll. Sondern muss der getauscht werden. Der kostet ja nicht wenig Geld, sagen wir es mal so. Da sollte man schon dann anwendungsgerecht eine Beratung angedeihen lassen dem Kunden und sagen, nee, also so kannst du das nicht machen. Bei Öl brauchst du einen Elektrostaten, bei Dampf brauchst du einen sehr guten Dampfkondensator vorher oder ähnliches. Ja, du kannst aus Dampf nicht einfach ohne Luft irgendwie was ausfiltern, das funktioniert nicht.
Und wer sind die Leute dann, wo ihr solche Themen besprecht, die mit solchen Themen auf euch zukommen? Ist das der Maschinenbediener, ist das der Unternehmer, ist das der Umweltschutzbeauftragte oder ist das querbeet mal so oder?
Querbeet, sage ich mal, sehr, sehr viel tatsächlich Abteilungsleiter. Sage ich mal, die direkt auch meistens sind auch alle selber mit drinnen stehen, egal in welcher Funktion. Die dann, sage ich mal, da sensibilisiert sind und sagen, wir müssen jetzt bei uns was tun. Ich muss auch sagen, es hat sich in Deutschland viel getan. Also wenn ich vor 25 Jahren denke, wo ich in die ersten Hallen rein bin, da kommst du 4 Meter der 10 und hast du deinen Ansprechpartner irgendwo erahnen müssen, wo er stehen
kann. Stimmt.
Mittlerweile ziehen wir weiter. Also es ist schon was getan. Zum Glück, muss man sagen, durch Hallenlüftung oder auch durch die zentrale Abschalter von uns. Warten mittlerweile, sage ich mal, auch in den Kunden ein gutes Verhältnis, dass die, wenn sie eine neue Maschine bekommen, auch rechtzeitig vor den Zug kommen und sagen, pass auf, gegen die Maschine haben wir geplant, was müssen wir da tun, wie können wir da vorgehen? Also da hat sich schon einiges getan.
Und ich sage mal, das ist schon ein Stück weit der Sensibilität da, zu dem, wo wir ja seit 20 Jahrzehnten wie Missionare durch Deutschland gehen, mit der Aufklärung, wie schlimm so eine Luftverschmutzung sein kann oder wenn eine Produktionshalle, so wie es du gerade beschrieben hast, so diffus und nebelig ist, dass wir das 100-, 200-fache an Luftverschmutzung haben, wo man in Innenstädten schon Panik schiebt, wenn es 200-fach weniger Luftverschmutzung ist. Da spürt er schon ein bisschen mehr Sensibilität wie vor 20 Jahren.
Auf jeden Fall. Ach, komplett. Das sind die Menschen, die unsere Kunden, die Interessenten, wirklich ein Thema. Man muss es vielleicht manchmal ein bisschen bildlich noch darstellen, was tatsächlich von der Belastung in der Halle drin ist. Weil natürlich nicht jeder sich jeden Tag und wir mit damit beschäftigt. Aber sag ich mal, man merkt schon, dass die Leute sich auch gut vorinformieren. Sei es durch Internet, sei es durch Social Media. Also die Kunden sind da schon recht gut im Thema drin, sodass man eigentlich schon sehr speziell an die Problematik rangehen kann, wie man es lösen kann. Also es ist nicht mehr komplettes Neuland wie vor 25 Jahren.
Und wie ist es, Peter und Sascha? Es gibt ja, ich sage mal, so wie es der Peter beschrieben hat, in den Anfangszeiten war es sehr Usus und üblich, dass man sagen will, man hat seine Werkzeugmaschine und auf der Werkzeugmaschine sein Kästchen mit dem Lüfter, mit der Filter, Abscheidertechnologie drin und dann wird Luft gereinigt und ausgeblasen. Und dann gab es ja dann aber auch in größeren Betrieben, sage ich mal, so Lösungen, wo dann die Maschine eine Rohrleitung bekommt und dann viele Rohrleitungen gehen auf den Sammelkanal und dann irgendwo sitzt ein riesengroßer Filterabschalter in der Größe von einer Autogarage. Was ist da so die Tendenz, die Entwicklung? Geht es eher in die eine oder eher in die andere? Oder was ist da so euer Gefühl, eure Meinung vom Markt?
Also aktuell und rückblickend vielleicht auf die letzten 12 Monate, wo ich jetzt in verschiedenen Projekten involviert war, gerade wenn es um neuere geht, sehr ausgeglichen. Ein bisschen Tendenz wird zu dezentral. Und zwar einfach mit der Flexibilität in der Halle, dass mit den Maschinen heutzutage sehr viel umgezogen werden. Ich mit der festen Verrohrung ja doch sehr gebunden bin. Aber es ist wirklich momentan noch sehr ausgeglichen. Bei der Großindustrie merkt man, da ist es immer noch vorgegeben, dass Maschine an die Abluft angeschlossen wird, dezentral und an die Vorabschaltung angeschlossen wird. Aber es geht momentan noch mit der Richtung dezentrale Abschaltung, wegen der Flexibilität.
Aber dann ist das nach wie vor so, weil da schaue ich mich, Peter, immer oft die Leute an, wo nicht so die im Maschinenbau sind, wo, wenn ich dann sage, passt auf, die Maschinen werden oft versetzt, wenn man so Maschinen sieht, die wiegen ja was. Aber das ist dann nach wie vor so, dass...
Wir haben ja momentan ganz wilde Wirtschaft. Das heißt, wir haben Modellwechsel bei den Autos, das geht alles. Wir haben nicht mehr diese langfristigen Aufträge bei den Lohnfertigen und bei den Zulieferern. Die müssen teilweise von heute auf morgen räumen die 200 Maschinen raus und bauen dann 80 neue rein. Oder sie bauen 50 Maschinen ab und bauen plötzlich 300 Maschinen rein. Das heißt, man muss sich mal vorstellen, da macht ein Lüftungsplaner ein ausgeklügeltes Lüftungsnetz da rein, mit Pressungsverlusten berechnet für jede Maschine, dass der seine Luftmenge abbekommt. Und zwei Jahre später, wir reden ja von 2 Jahren oder 3 Jahren, unsere Geräte halten ja leider 15, 20 Jahre. Wir kriegen teilweise Anfragen für irgendwelche Ersatzteile. Da fährt der Sascha dann hin, weil er überrascht ist, der macht dann ein Foto und schickt mir das. Die sind 30 Jahre bei der Firma und arbeiten einwandfrei. Und so lange ist dieses Geschäft aber nicht mehr. Die werden abgebaut mit der Maschine und verlassen die Fabrik. Jetzt muss man sich vorstellen, da hätte einer eine Riesenhalle geplant mit einem Rohrnetz und genau die Querschnitte der Rohre berechnet, dass die überall ihre gleiche Menge abbekommen. Das ist nach 2 Jahren erledigt. Der darf für 300.000, 400.000, 500.000 Euro da oben, wie du schon sagst, diese Garage, die muss dann komplett neu da drauf gebaut werden, weil das ganze System zusammenbricht.
Und wenn ihr dann so in Bayern Werkzeugmaschinen platzieren könnt, oder wie ist die Vorgehensweise? Der Peter verkauft eine Maschine, dann muss immer der Sascha kommen und einen Rebenluftreiniger drauf, oder umgekehrt, ja. oder wie geht ihr da vor?
Das ist der Idealfall.
Also Peter, das ist der Idealfall. Der Kunde sagt, Herr König, brauche aber übrigens auf die Maschine, die Sie mir gerade verkaufen, brauche ich eine Absauganlage. Sage ich, ich will mich da nicht verzetteln. Ich will dann nicht, wenn meine Maschinenpartner dabei sind, das sind ja auch teilweise Spanier mit am Tisch, da geht es ja um einen riesen Invest für den
Kunden. Ja, klar.
Da will man sich nicht verzetteln. Da sage ich, wissen Sie was, Sie brauchen eine Absauganlage. Ich habe da den absoluten Fachmann, das ist mein Kollege, der soll einen Termin mit Ihnen vereinbaren, der berät sie da unabhängig von meiner Maschine. Und das ist sehr, sehr gut, weil dadurch mache ich mich nicht unglaubhaft oder ich verzettel mich nicht und jedes Mal sitzt von der Firma Kess und Köhn ein Fachmann am Tisch.
Ja, umgekehrt ist, wenn ich natürlich beim Kunden bin, mit der anderen Projektung kriege ich natürlich mit, dass auch immer in eine neue Maschine investiert wird oder geplant ist, dann tue ich dementsprechend dann später, sage ich mal, kontaktieren und stelle den Kontakt her. Weil wenn ich eine Maschine verkaufen müsste, dann hätte man bis heute nach 25 Jahren, glaube ich, nicht viel Maschinen verkauft. Da fehlt mir einfach die Kenntnisse, da habe ich nur
gesehen. Also er kann das schon.
aber Sascha, korrigier mich, wenn ich jetzt was Falsches sage, aber was ich bis in jüngster Vergangenheit, wir haben ja Vertriebspartner ja, von Australien bis Nordamerika, über ganz Europa, aber was ich da wirklich als Gemeinsamkeit rund um die Maschinenbauwelt eigentlich überall beobachte, ist schon das, wie soll ich mich ausdrücken, das tolle Potenzial vertriebstechnisch von unseren Maschinenbau-Luftreinigern, dass sie schon dir die Tür rein in den Maschinenbaubetrieb öffnen können, weil es praktisch ein super wichtiger Zubehör um die Werkzeugmaschine herum ist. Bestätigt ihr das auch so oder in Bayern eher nicht?
Ja, doch, unbedingt. Also ich werde, wenn ich wegen einer Maschine eine Anfrage wegen einer Maschine bekomme, ist dann kurz vor Abschluss, wenn er die, wir brauchen vielleicht noch eine Absauganlage drauf. Mhm. Wir arbeiten ja und deshalb, wir haben ja leider, muss ich sagen, in Bayern nur 5 große Maschinenhersteller. Mhm. Namen sind bekannt, brauche ich jetzt
nicht.
Bekannt, im Allgäu gibt es mehrere, in Oberbayern gibt es einen großen und wir haben ja eigentlich schon zwei oder drei, wo wir Erstausrüstung machen. Das heißt, auch der Verkäufer dort dieser Maschine, die haben eigentlich relativ wenig Ahnung von der Absauganlage und die hoffen dann immer, wenn der Kunde sagt, ach, ich brauche noch eine Absauganlage, dass die Erstausrüstung, die dieser Hersteller macht, in Ordnung ist. Und das kann man eben, das ist für mich ein bisschen eine gefährliche Geschichte, weil unsere Kunden, die rufen für jeden Fall eigentlich den Sascha an und fragen ihn, du pass mal auf, mein Kunde ist gerade dran, eine Fräsmaschine zu kaufen, der bearbeitet das Material, da ist diese so und so viel Bar Innendruck, wir haben das Problem bei der Zerspannung, ist das die richtige Absauganlage? Dann sagt er, nee, dann nehmen wir eine andere mit einer anderen Filterausrüstung oder mit einem Nachfilter, weil den brauchen wir unbedingt, weil die Partikel sind viel zu klein oder die sind groß, da brauchen wir es nicht. Also es ist wirklich, jede Maschinenanwendung ist anders. Man kann das nicht pauschalisieren. Also wenn ein Hersteller sagt, ich will bei dir, Sven, bau mir bitte eine Kiste für, die darf nur 900 Euro kosten, aber ich möchte ein System da drin haben, weil das ja patentiert ist. So pauschal kann man das nicht machen.
Ich meine, es ist technologisch einfach, oder da arbeite ich gegen gottgegebene physikalische Grenzen. Okay. Also wir haben auch mal eine Anfrage bekommen vom aktiennotierten deutschen Maschinenbaubetrieb und Hersteller und Werkzeugmaschinenhersteller, und der wollte von uns in der Ausschreibung ein Angebot für einen Luftreiniger für seine komplette Bandbreite an Werkzeugmaschinen, von Fräsdrehmaschinen zu 5-Achs-Kombi-Dinger, und ein Luftreiniger, der alles konnte, sollen konnte, und haben wir auch gesagt, also. Und die wohl das versprechen, ich finde, das ist einfach unseriös. Das ist ja wie du, gibt es eine Werkzeugmaschine, mit der alles machen kannst? Alles.
Das ist jedes Material, ob da Messing, VA, Guss, mit Kühlung, Trockenbearbeitung, Aluminium, da ist Silizium manchmal sogar drinnen. Du weißt, wir hatten bei einem Automobilhersteller in Bayern, das ist übrigens auch 20 Jahre her, da bin ich dann wie die Feuerwehr hingefahren. Die hatten ein ganz tolles Cabrio gebaut und wollten in ihre Aluminium-Karosserieproduktion einsteigen und haben gemerkt, dass sie das überhaupt nicht drauf haben. Die Presswerkzeuge waren dafür überhaupt nicht gebaut. Das heißt, dieses supermoderne, ganz schicke Auto, was so ein Prestigeobjekt von diesem Hersteller war, hatte an den Ecken Fließkanten, das Aluminium hat sich nicht richtig gebogen, und vor der Lackierstation haben die das mit Handschleifgeräten, haben die praktisch diese Ecken weggeschliffen, und dabei ist ihnen so viel Silizium, Aluminiumstaub in den Kamin, dass der irgendwann das Brennen angefangen hat. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und da mussten wir dann unsere Flammendurchschlag geprüften X-Zyklon-Abscheider reinbauen in diese Lüftungskanäle, dass das nicht mehr passiert. Und seit diesem einen Fall, es war nur ein Kamin war das, wo wir ein Element eingebaut haben, ist es über die vielen Jahre jetzt immer wieder einer unserer besten Kunden.
Ja, toll. In so Podcast, Peter und Sascha, frage ich ja immer so nach einem Super VIP Highlight Projekt, so. Also, ich habe jetzt eins im Kopf, aber ich möchte es nicht vorwegnehmen, das, wo wir mal zur Trocken- und Nass-Problematik gehabt haben. Für mich ein Highlight aus Bayern, aber es ist euer Vertriebsgebiet, nicht meins. So, was würdest du sagen, Sascha? Was ist so ein super Highlight in deiner 20-jährigen Lüftungskarriere in Bayern?
Ja, ich habe darüber nachgedacht, weil du hast ja im Vortrag gesagt, ob ich mir diese Gedanken mache, so ein Highlight. Mir ist so speziell, so das typische Highlight eigentlich gar nicht eingefallen, weil es so viele aneinander gereiht sind, die so interessant sind, wenn ich daran denke, wo wir alles unterwegs sind. Ein Highlight ist, wo ich jetzt erst gerade letzte Woche wieder, sage ich einmal, Besuch gehabt habe, ist, wo unsere Geräte eingesetzt werden bei der Glasfaserkabelherstellung. Also jeder, der irgendwo Internet kriegt, ich weiß, diese Glasfaser hergestellt werden, und dann siehst du, dass dann vier Anlagen von uns verbaut werden mit automatischer Abreinigung und laufen mittlerweile seit, glaube 8 oder 9 Jahren, fast wartungsfrei.
Das ist ein wo wird es da eingesetzt, in was für einem Produktionsprozess?
Da wird praktisch die Außenschicht ist ja Kunststoff. Und die wird drüber gegeben, sage ich mir jetzt ganz naiv, und die dampft ab. Mhm. Bei einer gewissen Temperatur wird es wieder fest und flockig. Mhm. Da hatten sie Riesenschwierigkeiten mit herkömmlichen Filteranlagen, waren natürlich in kürzester Zeit dicht. Und wir haben da unsere Besprühung reingemacht. War ich vielleicht auch ein bisschen naiv, also ja, wird schon irgendwo funktionieren. Dann haben wir kaltes Wasser eingesetzt. Das kalte Wasser war natürlich nicht so optimal. Dann hat man diesen ganzen Vorgang sogar noch beschleunigt. Dann haben wir dann noch eine Erwärmung von dem Wasser reingemacht auf eine gewisse Temperatur, dass dieses Medium, dieses Öl immer flüssig bleibt. Und seitdem läuft das wunderbar.
Okay.
Das Highlight, was du vielleicht erwähnt hast, das ist ja, sage ich mal, die Vorstufe für diese automatische Abreinigungsgeräte bei uns gewesen.
Ja.
Das ist bei einem Kunden, wo der Peter eine große Portale verkauft hat.
Und
Nein. Abreinigung.
Das kam später. Die Abreinigung kam später.
Ja, okay.
Die Initialzündung bei einem sehr großen Motorenfertiger in Südbayern. Der hat gigantische Portalfräsmaschinen und macht da Schiffsmotoren drauf und fräst die, und zwar in Guss. Das ist eine sehr, sehr dreckige Fertigung. Also der Guss an sich ist eine sehr schmutzige, staubbelastete Fertigung. Und das Problem bei der Gussfertigung ist, die gehen damit, ich sag mal, wirklich 300er Messerköpfen, fräsen die mit 120 kW, 11 mm Zustellung, trocken über Guss drüber. Das ist eine reine Trockenbearbeitung. Und für die Zylinder, um die zu spindeln, werden Sonderwerkzeuge eingesetzt. Die müssen genau 90 Grad zur Kurbelwellengasse sein. Und da brauchen die 20, 25 Bar Kühlmitteldruck, um das schön sauber auszuspindeln. Das heißt, wir haben dort eine Kombination von Trockenbearbeitung, Staub und Nass, Nebel. Also unser typischer Aerosolnebel, aber geschwängert mit Gusspartikeln. Und da war oben ein Y, eine Absauganlage mit einer Schlitzabsaugung drüber. Und habe ich das Ding angeguckt, das sah aus, das kann man sich gar nicht vorstellen. Die Rohre hingen durch, links und rechts. Und da war ein Schalter, ein Handschalter von links nach rechts. Rechts war ein Patronenfilter für Trockenstaub und links ein Nass für Aerosole. Der Bediener, wenn er aber vergessen hat, diesen Schalter umzuschalten, dann hat er trocken in den Nass reingesaugt oder umgekehrt. Und dann sind jedes Mal die Anlagen kaputt gegangen oder der trockene Gussstaub hat sich komplett zusammen zementiert und die konnten eigentlich die Anlage dauernd irgendwie warten. Und irgendwann haben die aufgehört, überhaupt abzusaugen, weil sie gesagt haben, da gibt es kein System dafür, das bringt nichts. Das heißt, die haben über 15 Jahre dort Anlagen gehabt, die sehr, sehr teuer waren, weil so eine Patronenfilteranlage für Trocken kostet richtig Geld. Und auch in der Baugröße für Nassabscheidung genau das Gleiche. Dann haben die eigentlich 10 Jahre außer Betrieb gehabt, weil das System nicht funktioniert hat. Und das war der Ansatz zu sagen, Mensch, wie können wir das machen? Da haben wir, glaube ich, damals sogar telefoniert, weil in unserem Vorabscheider ist es ja natürlich optimal. Aber man muss sich vorstellen, wenn der nass ist und dann kommt Trockenstaub rein, der war komplett zuzementiert, da ging gar nichts mehr. Und da bist du auf die Idee gekommen, diese kontinuierliche Nassbesprühung, weil die Maschine hat ja ein Kühlmittelsystem, also wir können das ja nutzen. Wenn er trocken fräst, können wir das Kühlmittelsystem nutzen, um unseren Filter nass abzureinigen. Das heißt, das Trockene nehmen wir rein und spülen es praktisch nach unten die Bandfilteranlage ab. Und das war dein Ansatz, weil du sowas schon in der, jetzt kommt wieder die Synergie zwischen Küche und Industrie, du hattest bereits so ein System in der Küchentechnik.
Ja, in der Lebensmittelindustrie, in der Großküchen, da nutzen wir das zum Fett abreinigen und die Elemente zu desinfizieren. Und ich sag mal, das haben wir dann übertragen. Und dann kam ja das Projekt, wo der Sascha vorher schon erwähnt hat, wo wir es mit Saschas, mit eurer Hilfe dann im Grunde zur Serienreife gebracht haben. So ein Maschinenbau-Luftreiniger mit so einer Besprühung. Zum Teil, sagst du, Sascha, ich meine fast permanent Tuschur teilweise laufen, nicht nur intervallmäßig.
Ja, also bei gewissen Anwendungsfällen muss man es tatsächlich permanent laufen lassen. Mittlerweile haben wir sondern auch unsere Erfahrungen gemacht, die wir glücklicherweise mit unseren Kunden immer machen. Ich denke, viele Produkte bereden, haben wir mit Erfahrungen, mit Problemstellungen von unseren Kunden gemacht. Das heißt nicht, dass es am Anfang immer gleich super funktioniert hat, sondern man hat sich auch da mal angetastet. Das ist das, wo wir, glaube ich, auch ein bisschen bekannt für sind, dass wir uns Probleme annehmen, stellen und schauen, was geht. Weil nicht jeder Anwendungsfall gab es vorher schon mal. Zum Beispiel bei diesen Kunden, wo der Peter gerade erzählt hat, die hatten am Anfang, sage ich mal, diese Besprühung, diesen Intervall, den Druck, was wir vorgegeben haben, die Liter, die wir vielleicht aus dem Lebensmittelbereich ein bisschen gehabt haben, da sage ich mal so mal angenommen, dass es funktionieren könnte. Ich werde nicht vergessen, wo ich abends um 9 Uhr dann von den Mitarbeitern der Firma einen Anruf bekommen habe und gesagt, seine Maschine steht unter Schau. Wie, die steht unter Schau? Und am nächsten Morgen hingefahren, ja, da sind die Emissionen aufgeflogen, also richtig geschäumt aus der Absauganlage raus, ist die Maschine rechts und links runtergelaufen. Okay, wir haben gemerkt, man braucht deutlich weniger Wasser und auch deutlich weniger Druck. Haben dann auch einen anderen Düsenstock eingebaut mit Flach- oder Kegeldüsen. Und haben uns daran getastet, sodass wir heute Systeme seit vielen Jahren verkaufen, die aufgrund der Kundenerfahrung und eigenen Erfahrungen problemlos laufen, dass ich Kunden habe, die solche Anlagen, wenn sie laufen, sage ich mal, keine Wartung an sich machen müssen, sondern im Idealfall mal halbjährlich mal reinschauen, was man schön sauber machen, den Deckel wieder zu und lassen es weiterlaufen. Und das ist ja so ein großer Vorteil, wenn ich eine automatische Abreinigung besprüht mit Dörren habe, dass ich eigentlich fast keinen Wartungsaufwand mehr habe.
Wie lange ist das jetzt her?
Bei den Kunden? Mhm. Boah, 13 Jahre
bis heute. Die laufen seitdem in der Dieselmotorenfertigung.
Ja, mittlerweile nicht mehr. Wir haben schon in anderen Maschinen komplett umgestellt, eigentlich auf dieses System, auf dieses Wartungsfreie.
Ja, aber das, was du gerade erwähnt hast, Sascha, und der Peter hat zuvor auch schon angedeutet. Ich meine, ich mache mir da auch viele Gedanken und gestern Abend wieder, wo ich auf YouTube so Nachrichten aus der Industrie mir angehört habe. Irgendwann habe ich es abgeschalten, aber also ich sehe unsere Kernkompetenz und unsere Zukunft genau bei solchen Themen, so Problemlöser, Nischenanwendungen, Spezialanwendungen, dass wir in Deutschland, wir im Maschinenbau noch eine riesen Zukunft in der standardisierten Zulieferindustrie haben und im OEM-Bereich. Also ich sehe da immer weniger Chancen und Potenzial. Oder was ist generell, ihr seid die Maschinenbauexperten, was ist da euer Blick drauf, eure Zukunftsperspektive, wo es hingehen könnte?
Ja, ich bin da schon bei dir, so wie du es gerade gesagt hast. Also ich sage immer, man muss sich, wenn man von der Thematik Verständnis hat und auch die Kunden gemeinsam was arbeiten will, sage ich zu meinen Endkunden, wir müssen das Ganze partnerschaftlich angehen. Wir haben ja zwei Trends in Deutschland. Der eine Trend ist, der Endkunde sagt, ich habe ein Problem. Ich habe nichts auf dem Markt gefunden. Man hört sich an und sagt, ja, das ist ein Problem. Ich habe jetzt per Hoc auch keine Lösung. Lass uns das angehen. Das könnte so und so funktionieren. Da hatten wir in der Vergangenheit immer die Schwierigkeiten, dass die Verantwortung und auch, sage ich mal, die Bereitschaft, da was zu tun, fast nicht mehr da war. Jetzt hat sich mal ein Kreis gedreht. Ja, ich muss den fragen, wenn die Problematik kommt, dann haben wir Produktionsausfall und dann müssen wir kosten, rechtlich, das ist wirklich recht schlicken worden. Und mittlerweile merke ich, dass aber wieder ein Umkehr da ist, dass man sagt, ich habe ein Problem, ich will es lösen, wie können wir es angehen, dann sage ich mal partnerschaftlich. Partnerschaftlich heißt, dass man nicht irgendwo ein Testgerät irgendwo hinstellt, sondern tut es arbeiten, findet eine Lösung, kalkuliert es fair und sagt, das könnte es kosten, lass uns da antasten. Das heißt auch nicht, dass wenn es dann fertiggestellt ist, auf den ersten Hieb sofort super funktioniert, sondern wie auch die Geräte von uns entwickelt worden sind mit den Kunden, dass man sich herantastet und dass man dann Produkte hat, die in gewissen Nischen dann auch nicht serienreife kommen können und auch gehen werden. Und das sehe ich also ganz wichtig sogar, dass wir nicht irgendwo nur eine Kiste verkaufen, die irgendwo drauf ist, simplified oder auch nicht, sondern dass man wirklich eine Problemlösung hat. Und nicht umsonst haben wir unsere Geräte, was ich, wie viele Patente, weil wir uns halt mit der ganzen Thematik auch wirklich beschäftigen. Ich sage zu meinen Kunden immer, Partnerschaft ist mir wichtig und das Allerwichtigste ist, wir sind selbstständig. Ja, wir werden vergütet über eine Provision und das ist das Wichtigste. Ich möchte nicht ein zweites oder das dritte Mal zum Kunden kommen, weil es eine Reklamation ist, sondern das muss funktionieren, das muss kostentechnisch funktionieren und rechnen. Und ich sage zu jedem Kunden immer, mir ist das Wichtigste, ich habe einen zufriedenen Kunden, da werde ich auch weiterempfohlen, auch andere Projekte gemacht und nicht das schnelle Geschäft irgendwo mal eine Anlage verkauft. Das liegt komplett fern. Und das ist auch schon so Philosophie nach 25 Jahren. Unsere Kunden sind klar klassische 10 Kunden, aber es sind auch teilweise Freundschaften entstanden, es sind Partnerschaften, die da eingehen. Und von der Partnerschaft wird von beiden Seiten was gefordert oder muss da gegeben sein? Das ist der mittlerweile sagen, der wichtigste Punkt, die Zusammenarbeit und auch das Vertrauen.
Wo seid ihr generell jetzt noch verallgemeinert oder die Zukunft im Werkzeugmaschinenbau in Deutschland? Ich meine, aktuell, da kann es einem ja schon manchmal Angst werden, wenn wir die News gestern habe ich wieder was vom Getriebehersteller gehört, der ja bei euch in Bayern auch was sitzen hat. Und,
Automotive, ja.
Ich mache mir Sorgen, aber andererseits vielleicht liegt es auch daran, dass wir schon wahnsinnig lange im Geschäft sind. Und wir haben das alles schon mehrmals erlebt. Ich finde sogar im schlimmeren Ausmaß. Ich kann natürlich auch nicht in Zukunft schauen, wie sich's entwickeln wird. Aber ich bin prinzipiell habe ich eigentlich eine recht positive Grundstimmung, auch von den Kunden, die mich die letzte Zeit kontaktiert haben. Die sind alle ein bisschen so in ein Licht am Ende kommen. Und ich bin der Meinung, nach jedem Tief kommt noch wieder ein Hoch. Und ich glaube, auch da werden wir auch gestärkt rausgehen. Bin ich der Meinung, dass die Wirtschaft nach dem Menschen gestärkt rausgehen wird. Man braucht halt vielleicht in solchen gewissen Zeiten auch ein bisschen Ruhe und Gelassenheit, sage ich mal. Nicht falsch verstehen, es gibt sehr dramatische und schwierige Umstände. Aber jetzt mal aus unserer Position gesprochen, man kann momentan nur das tun, was der Kunde möchte, kann ihnen helfen. Und ich glaube, dass wir da gestärkt auch wieder rausgehen werden. Ich glaube jetzt nicht, dass wir komplett hier da auf den Absteigen lassen.
Nein, ich bin da auch positiv. Ich meine, das, was du hast ja vorhin das beste Beispiel gegeben mit wir haben ja hohe Bandbreite, wo wir unserem Gegenüber helfen und als Berater auftreten können. Du hast vorhin von Glasfaserkabeln geredet. Das ist jetzt ja, sagen wir mal, weit weg von typischem deutschen Werkzeugmaschinenbau.
Vielleicht noch ein Beispiel, komischerweise war auch wieder mit dieser automatischen Abreinigung, wo auch nicht drauf gekommen wäre. Unsere Anlagen werden sehr erfolgreich eingesetzt für diese Eisenbahnschwelle, diese Betonschwelle, die unter den Schienen gelegt werden. Da gibt es dann tatsächlich Fabriken, wo die natürlich in großer Stückzahl gefertigt werden. Und dieser Stau.
Also nicht die Metallschiene, sondern die Querverbindung, die Schwelle.
Ja, und die werden gepresst. Und gegossen und gepresst. Und da entsteht dann dementsprechend, weil Trennmittel drin sind, auch ein Emissionsnebel. Und dann wird die dritte oder vierte Anlage laufen, die da konstant läuft, 24/7 automatisch abgereinigt wird. Da ist ein hoher Betonstaub mit drin. Also, deswegen habe ich gesagt, so ein richtiges Highlight war für mich schwer zu finden, weil wir so viele interessante Sachen gemacht haben, wo ich, das liebe ich an diesem Job, jeden Tag in eine andere Firma reinkomme und da sage, ui, was stellt denn ihr Tolles her? Wo man vielleicht tagtäglich auch privat mit zu tun hat und weiß, ja, dieses Produkt ist auf einer Maschine hergestellt worden und das wird mit Regeln abgesaugt. Und das ist das Tolle an dem Job. Und deswegen, da wird es auch nie langweilig.
Ja, toll, Sascha, Peter. Denke ich, haben wir die Maschinenbauwelt einmal umrundet. Man sieht ja, was für brutale Expertise ihr habt. Wie kann man mit euch in Kontakt treten, wenn jetzt jemand da ein oder andere Idee, Frage noch hat und mit euch in Austausch kommen will? Ich würde vorschlagen, ich nehme eure LinkedIn-Kontaktdaten in den Beschrieb mit rein, in den Podcast-Beschrieb, in die Shownotes heißt es ja auf Neudeutsch. Da könnt ihr dann die LinkedIn-Kontaktdaten von Sascha wie auch Peter nehmen und ansonsten eben eure Homepage einfach Kiss und Kane googeln oder habt ihr sonst noch was, wo man...
Wir sind ja noch ein junges und ganz junges Unternehmen. Wir machen natürlich alles mit. Wir sind also auch auf Facebook, wir sind auf Insta. Wir sind so komplett und freuen uns da. Kann jeder Kontakt bringen.
Also ich werde eure LinkedIn-Kontaktdaten in dem Beschrieb zu der Podcast-Episode notieren und ansonsten einfach nach Kess und Köhn googeln. Ich denke, da findet man euch auch dann ruckzuck.
Auf jeden Fall. Also ich hoffe natürlich, dass man uns mittlerweile auch unter Reven findet nach 30 Jahren.
Keine Frage. Ja, also deswegen nochmal Gratulation und auch mein Dank an die tolle Zusammenarbeit mit über 2 Jahrzehnte und Gratulation nochmal zum Jubiläum und ja, vielen Dank, dass ihr euch bereit erklärt habt, dass wir uns einmal so austauschen. Auch eine Neuigkeit in über 20 Jahren Reven und Kess und Köhn.
Danke. Wir müssen uns demnächst mal wieder treffen und uns austauschen.
Ist notiert und hat jeder gehört. Tschüss, Peter und
Sascha.
Das war unsere Luftpost-Podcast-Episode. Ich hoffe, es war viel Interessantes für euch dabei. Über eine positive Bewertung und ein Abonnement würde ich mich sehr freuen. Und dann bis bald, bis zur nächsten Luftpost von Sven.